Ich möchte mich zu Anfang ganz herzlich für die Einladung bedanken, bei euch heute das Wort zu verkündigen. Und meine langjährige Erfahrung als Pastor hat mir eines gelehrt, die Kanzel soll man nicht so ohne weiteres teilen, weil das ist mit gewissen Risiken verbunden. Weil man weiß ja nicht so, was aus dem Mund alles rauskommt von dem, der da hinter der Kanzel steht. Und wir hatten da auch in den USA einige interessante Erfahrungen gemacht. Von daher, danke für das Vertrauen. Und natürlich, wenn du die Einladung aussprichst, Eugen, da ist da noch sehr viel Persönliches noch dran. Also was immer ich jetzt vermassle, das könnt ihr dann ruhig mit Eugen dann danach besprechen. Der nimmt eure Anregungen gerne entgegen. Steinigungen auch gleich an ihn. Ich bin dann ganz gut im Zug unterwegs. Also, danke für die Einladung, danke für eure Großzügigkeit, danke auch für das Vertrauen und ich bin einfach froh, bei euch zu sein. Wir befinden uns im Titusbrief. Was so interessant ist, vor ein paar Wochen hat Eugen mich angerufen und hat gesagt, Philipp, wir machen den Titusbrief jetzt als Gemeinde in Form von Predigten durch. Und dann sage ich, wunderbar, dann sage ich, was braucht ihr? Ja, Gebet. Dann sage ich, mache ich. Und dann dann bete ich und ich dachte, das war's dann. Und dann sagt Eugen, ja, wenn du in Bonn bist, dann kannst du ja den Titusbrief zum Abschluss bringen. Dann sage ich, okay. Und ich dachte ein paar Verse. Nee, ganzes Kapitel 3. Sage ich, das ist eine Herausforderung. Wie lange habe ich Zeit? Bis Abendessen oder nur kurzfristig? Ich möchte es ganz kurz machen. Weil der Titusbrief ist so schön zusammenzufassen. Wenn du die Thematik dieser drei kurzen Kapitel des Titusbriefes dir erarbeitet hast, anhand des Studiums der Schrift, kannst du den Titusbrief so zusammenfassen. Gesunde Lehre führt zu gesundem Glauben. Er drückt sich in guter, erbauender Rede aus und er führt zu guten Werken. Aber du musst mit der gesunden Lehre anfangen, denn die gesunde Lehre ist die Basis für einen gesunden Glauben. Und nur dann drückt es sich in guter Rede aus, richtiger Rede, erbauender Rede, manchmal auch züchtigender Rede, die auch notwendig ist, habt ihr auch in Titus 1 und 2 gesehen. Aber dann auch in den Werken. Und heute wollen wir nochmal uns Revue passieren lassen, ganz kurz. Was war denn der Auftrag von Titus? Titus war in Kreta von Paulus zurückgelassen worden, um in den Gemeinden auf dieser Insel Kretas das, was noch zu tun ist, zu einem guten Abschluss zu bringen. Das heißt, das Werk der Gemeindegründungsarbeit auf der Insel Kreta war noch nicht fertig. Das heißt, es gab noch ein paar Sachen, die richtiggestellt werden mussten. Das heißt, wie ihr gesehen habt in Kapitel 1, Älteste mussten eingesetzt werden. Das heißt, es waren junge Gemeinden, die ohne Leitungsstruktur, ohne Leiter vor sich hin arbeiteten. Das mit geringem Erfolg, weil Irrlehrer kamen rein, die sich ein Gehör geschafft haben, die sich einen finanziellen Vorteil verschafft haben und ganze Häuser umgekehrt haben. Habt ihr in Kapitel 2 gesehen. Und ihr habt den Lebensstil dieser gottlosen Menschen gesehen, die sich hinter die Kanzel gestellt haben und ihre eigenen Philosophien verkündet haben, um sich einen Profit und ein Gehör zu verschaffen. Also es stand einiges auf dem Spiel. Junge Kirchen liefen Gefahr, sich entweder der Gesellschaft anzugleichen und dadurch ihre Salzhaftigkeit zu verlieren. Und da laufen auch wir immer wieder Gefahr, als Kirche heute, dass wir versucht sind, uns der Gesellschaft anzugleichen, aus welcher Methode und aus welchen Gründen auch immer, die mögen ja auch ganz nobel sein, aber wir laufen Gefahr, wenn wir nicht aufpassen, dass wir unsere Salzhaftigkeit in der Gesellschaft verlieren. Das war der Fall in Kreta, das ist der Fall bei uns in Bonn heute auch noch. Irrlehren, die zweite Gefahr ist, dass wir Irrlehren nachfolgen. Jetzt sagst du, ja gut, Irrlehren, das finden wir schon raus. Ich habe neulich von einer Gemeinde gehört in München, wo eine Prophetin aufgestanden ist und das Wort verkündigt hat und der Gemeinde mitgeteilt hat, sie hat ein Wort von Gott erfahren und gehört und bekommen und sie möchte das weitergeben. Und eine Bekannte von uns war in dem Gottesdienst drin und sie war ganz gespannt, was kann das wohl sein? Und sie sagt, ja, wir sind Schafe Gottes. Wunderbar, stimmt, biblisch. Aber wir sind fliegende Schafe. Ich weiß nicht, was Gott sich dabei gedacht hat. Aber eins kann ich dir sagen, aufgrund der biblischen Lehre hat sie kein Wort von Gott erfahren. Also ihr Lehrer sind nicht diese ganz abgefahrenen Menschen, die gehören da mit dazu, sondern es sind auch Leute, die auch nur ein bisschen Unwahrheit, ein bisschen anderes Zeug mit der gesunden Lehre vermischen und schon hast du den Salat. Und die dritte Gefahr, die diese Gemeinde, diesen Gemeinden ausgesetzt waren, ist, dass sie nicht gezielt die richtigen Leiter ausbilden und einsetzen und es dadurch versäumen, gesunde Lehre nachhaltig in die unterschiedlichen Altersgruppen der Kirchen auf Kreta einfließen zu lassen. Mit anderen Worten, der Titusbrief liefert uns als Leser dieses Briefes so eine Art Lackmustest, an welchem wir eine gesunde Gemeinde festmachen können. Mit anderen Worten, wenn du und ich, wir als Leib Christi, uns an den Prinzipien und den lehrmäßigen Aussagen des Titusbriefes orientieren, können wir sicherstellen, dass unsere Gemeinde, unsere Kirche, unser Ortsleib hier auf einer gesunden Basis, in gesunden Schienen unterwegs ist. Das ist der Lackmustest für eine gesunde Gemeinde. Sie hat die richtigen Ältesten, die die richtige Qualifikation haben. Sie hat die Aufgabenbereiche zwischen älteren Männern und jüngeren Männern ganz klar definiert. Sie hat mit älteren Frauen ihnen den Aufgabenbereich wunderbar dargelegt und auch jüngere Frauen wurden dazu angehalten, sich in einer bestimmten Weise in die Gemeinde einzubringen und dann auch Sklaven in der damaligen Gesellschaft. Also in Titus 1 und Titus 2 haben wir so einen wunderschönen Lackmustest, wie gesunde Lehre zu gesundem Glauben führt und dann zu guter, erbauender, aber auch züchtigender Rede, wenn es um ihr Lehrer geht, führt. Auf den Punkt gebracht für dich und mich, wie du deinen Glauben im Alltag auslebst, gibt dir einen Aufschluss darüber, wie gesund oder ungesund die Lehre, die hinter deinem Glauben steht, tatsächlich ist. Mit anderen Worten, wenn ich deine Worte anhöre, wenn du auf meine Worte hörst, wenn du meine Taten anschaust, wie ich mit anderen Menschen umgehe, innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, dann gibt es dir einen Aufschluss darüber, was glaubt denn der tatsächlich? Nicht, was gibt er vor zu glauben, sondern was glaubt ihr wirklich? Und auf welcher Basis ist dieser Glaube gegründet? Ist es biblisch? Denn wenn ich biblisch unterwegs bin, dann verhalte ich mich so anstatt so. Wenn ich biblisch unterwegs bin, dann rede ich so anstatt so. Das ist der Punkt, das ist der Lackmustest. Okay? In Titus Kapitel 2 und 3 wird ein Gegensatz zwischen gesunder Lehre und gesundem Glauben und im Gegenteil gemacht. Handelt es sich hierbei um einen Glauben, der sich nicht auf das vollendete Werk gründet, sondern auf menschliche Lehren und Philosophien. Wer den Titusbrief durchstudiert hat, hat sich in den ersten beiden Kapiteln des Titusbriefes mit den folgenden zwei Fragen beschäftigt. Wie kann eine gottlose Gesellschaft unbeeinflusst bleiben, wenn sich in ihrer Mitte eine lebendige, das heißt, sie muss lebendig sein, und eine gesunde Gemeinde befindet? Das ist der erste. Die zweite Lektion in unserem Titusstudium beschäftigt sich mit der Frage, es ist doch sicherlich nicht unsere Aufgabe, die Gottesfürchtigen von den Gottlosen zu unterscheiden. Die Antwort lautet, doch ist es sehr wohl, weil es geht um dein Leben. Es geht um die Glieder in deiner Gemeinde. Und jetzt gehen wir in dieses dritte Kapitel rein und da geht es um das praktische Ausleben des gesunden Glaubens in einer vermehrt gottlosen Gesellschaft. Und ich meine, der Titusbrief ist heute genauso relevant, wie er damals war. Und er spricht in unsere Zeit genauso rein, in unsere Gesellschaft, in unsere Kirchen, in eure Gemeinde, genauso wie in die Gemeinden Kretas. Und da wollen wir uns heute mit einer Frage beschäftigen. Was ist das Zusammenspiel zwischen meinem Glauben und meinem Verhalten? Diese Frage drückt sich oftmals anders aus. Das sind diese theologischen Streitfragen. Gibt es etwas, was ich tun kann oder soll, um gerettet zu werden? Diese Frage springt mit. Die zweite Frage ist, jetzt wo ich gerettet bin, wie soll ich mein Leben täglich gestalten? Und als Pastor ist es mir immer wieder ein Anliegen gewesen und nach wie vor, um sicherzustellen, dass Menschen, die jetzt gerettet sind, sich jetzt nicht auf die faule Haut legen und warten, bis Jesus wiederkommt. Wir haben einen Auftrag. Und es ist egal, wie alt du bist oder wie jung du bist. Ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, es ist völlig egal, weil wir alle haben einen Auftrag, wir haben eine Bestimmung. Und solange noch Atem in deinen Lungen ist und solange dein Herzschlag noch da ist, ist der Auftrag noch nicht erledigt für dich und für mich. Also was ist das Zusammenspiel zwischen meinem Glauben und meinem Verhalten? Und ich möchte die Predigt in drei Teile unterteilen. Und zwar geht es um diese drei Verse, die sich mit dem Thema gute Werke beschäftigen. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist der: Sei zu jedem guten Werk bereit. Sei zu jedem guten Werk bereit. In Vers 1 heißt es: Erinnere alle, das heißt die ganze Gemeinde, das heißt die Ältesten, die älteren Herren, die jungen Herren, die älteren Frauen und die jungen Frauen und die Sklaven, alle sechs Gruppen, erinnere sie alle daran, sich der Regierung und ihren Vertretern unterzuordnen. Sie sollen gehorsam und zum Guten bereit sein. Sei zu jedem guten Werk bereit, heißt es in Vers 1. Das ist ein Befehl, das ist im Imperativ, das ist nicht eine Option, das musst du tun. Also er sagt Titus, gib das meinen Gemeinden weiter. Wir wollen damit anfangen. Wenn dein Glaube einen Unterschied machen soll, dann fang mit diesen Bereichen an, in Vers 1, im Hinblick auf staatliche Mächte und Gewalten sollen wir uns unterordnen und Gehorsam leisten. Die Ironie ist, dass er im ersten Kapitel gesagt hat, aber die Kreter sind notorische Lügner, Raubtiere und Faulpelze, die nur an ihren eigenen Bauch denken. Mit anderen Worten, es wird nicht leicht sein, sich sowas unterzuordnen. Richtig? Also wenn einer ihrer Philosophen sagt, so sind wir unterwegs, dann kann ich von der Regierung Kretas nicht mehr erwarten, aber auch nicht weniger. Und Paulus schreibt in diesen Kontext herein, wenn dein Glaube einen Unterschied macht, wenn du Hoffnung hast, dann fang damit an, ordne dich da unter. Das heißt nicht, befürworte alles. Das heißt nicht, lauf mit in demselben Stil. Es heißt, ordne dich unter staatlichen Gewalten und Mächten. Also was wir nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass Paulus dies an Christen in einer polytheistischen Gesellschaft schreibt, deren Kultur von griechischer Philosophie und Kultpraktiken geprägt ist. Noch dazu kommt, dass sie unter der totalitären Hand Roms stehen. Ja, es gab Religionsfreiheit, in gewisser Weise, solange es nicht gegen Rom ist. Aber es ist eine polytheistische Gesellschaft. Und die Werte, die christlichen Werte in der Gesellschaft waren zu dem damaligen Zeitpunkt ganz, ganz, ganz weit unten angesiedelt. Das heißt, wenn Paulus in diesen Kontext reinschreibt und wir einen anderen Kontext, der vielleicht besser ist, wo wir noch in unserer Gesellschaft christliche Werte haben, umso leichter muss es uns fallen, diesen Gebot Folge zu leisten. Also ordnet euch staatlichen Mächten und Gewalten unter. Wäre nicht mein erster Ansatzpunkt gewesen, aber ist ja auch nicht mein Brief. Ich hätte es vielleicht weiter hinten angereiht. Aber er fängt damit an. Regierung, da bring dich ein. Und dann sagt er, zwischen dem Hinblick auf staatliche Gewalten und dann im Hinblick auf unsere Mitmenschen, sagte, sei zu jedem guten Werk bereit. Das heißt, da muss eine Bereitschaft da sein, dass wir sagen, ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben. Ich bin bereit, mich da einzubringen. Und dann der nächste Punkt in Vers 1 ist, im Hinblick auf staatliche Mächte und Gewalten sollen wir uns unterordnen und gehorsam leisten. Und dann heißt es, im Hinblick auf unsere Mitmenschen, die nicht so glauben wie wir, die nicht dieselben Werte teilen wie wir, die nicht dieselben Prioritäten haben wie wir, und die nicht so ticken wie wir, sollen wir laut Vers 1 niemanden lästern, nicht streitsüchtig sein, milde sein und an allen Menschen alle Sanftmut erweisen, heißt es. Niemand lästern, nicht streitsüchtig sein und so weiter und so fort. Das heißt, nichts Schlechtes über jemanden sagen. Mach das mal praktisch. Wie redest du über andere Menschen in der Gemeinde? Deine Nachbarn? In der Gesellschaft? Da muss ein Unterschied sein, wie du mit Menschen über Menschen redest. Er sagt, niemanden lästern. Also niemand. Ob es Bruder, Schwester im Herrn ist oder der heidnische Götzenanbeter am Ende der Straße. Ist völlig irrelevant. Ist auch irrelevant, ob du CSU gewählt hast und er AfD. Ist völlig egal. Niemand lästern. Dann heißt es weiter, nicht streitsüchtig sein. Das heißt, keinen Streit zu suchen und friedfertig zu sein. Das fällt mir ziemlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt kein Streithengst, aber ich habe auch noch meinen gewissen Stolz als Mann. Und wenn du mir auf der Autobahn, wenn ich mit meinem Skoda mit aller Mühe meine 180 fahre und bloß weil du einen Porsche hast und du das automatische Überholungsrecht hast, meinst, du musst an meinem Kotflügel dranrechnen, da kommt in meinem Fleisch was rauf. Ich sage das mal ganz ehrlich. Und da kann es sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich mich wieder rechts einschere. Es kann auch sein, dass ich ihm freundlich zuwinke. Weil tief in mir drin fahre ich ja einen Porsche. Hat nur ein paar Zylinder weniger. Und ist Aluminium anstatt Stahl. Nicht streitsüchtig zu sein. Milde zu sein. Das heißt, nicht mit aller Schärfe auf sein Recht zu bestehen. Das ist meine Fahrspur. Und an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Das heißt, ihnen mit aufrichtiger Freundlichkeit zu begegnen. Nicht dieses Scheinheilige. In den USA ist es wunderbar. In den Südstaaten, wie du gegrüßt wirst, ist How do you do? How are you doing? Die Antwort ist fine. Die Antwort ist immer fine. Es geht mir gut. Und wenn dann ein Deutscher kommt und sagt, willst du wirklich wissen, wie es mir geht? Ja, lass uns mal hinsetzen. Dann ist das kulturell nicht akzeptabel. Habe ich auch gelernt. Lernen müssen. Allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Mit aufrichtiger Freundlichkeit ihnen begegnen. Dann in Versen 2 bis 7 gibt uns Paulus den Grund bzw. die Motivation für unser Verhalten. Es heißt hier, warum machen wir das? Warum ordnen wir uns staatlichen Gewalten unter? Warum gehen wir mit unseren Mitmenschen so um? Dann heißt es hier, denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Paulus sagt ganz schnell, ganz klar, der Grund, warum ich euch diesen Befehl gebe, und ich weiß, es ist ziemlich schwer, diesem Befehl Folge zu leisten, aber der Grund, warum ihr das tun sollt und könnt, ist, das hat nichts mehr mit eurer Vergangenheit ohne Christus zu tun. Jetzt, wo Christus in eurem Leben ist, müsst ihr diesem Befehl Folge leisten, weil eure alte Identität, eure alte Natur, eure alte Vergangenheit, eure alten Gewohnheiten ohne Christus haben nichts mehr mit eurer heutigen Lebensführung zu tun. Jesus hat bei dir einen Unterschied gemacht. Der Glaube ist in deinem Leben reingekommen, hat Einzug gehalten. Der Glaube hat dich grundlegend verändert. Der Heilige Geist, und das werden wir noch sehen, hat in deinem Leben Sachen umgestellt. Du bist jetzt in einer Bundesbeziehung mit Gott. Du bist jetzt Teilhaber seiner göttlichen Natur. Du bist jetzt erbberechtigt. Er nennt dich sein Kind, sein Freund, seine Geliebte. Er möchte jetzt, dass du ihn in voller Fülle nach außen trägst. Das heißt, warum kann ich nicht streitsüchtig sein? Warum kann ich und darf ich mit meinem Viertakter da drüber fahren? Das ist, weil ich Jesus in meinem Tank drinnen habe. Ja, es war zu viel, es war verspitzt. Aber wirklich, der Punkt ist der. Der Grund, warum ich nicht auf meinem Recht bestehe, ist, weil ich habe meine Rechte Jesus abgegeben. Er ist mein Anwalt und Gott ist mein Richter. Okay? Kommt ihr mit? Und dann sagt er, als dann aber die Güte und die Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, wo wurde sie sichtbar? In der Person von Jesus. Hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Warum hat er dich gerettet? Warum bist du sein Kind? Weil er Erbarmen hatte. Der einzige Grund, warum du überhaupt eine Beziehung mit Gott oder mit Jesus hast, warum du überhaupt Zugang zu Gott, dem Vater, hast, ist, weil er die Initiative ergriffen hat und erst einmal Erbarmen geschenkt hat. Das heißt, du bist erbarmungslos gewesen, als er dich gefunden und aufgegriffen hat. Und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Es heißt nicht, dass er gesagt hat, wen können wir denn heute... Ja, das ist ja ein guter Kandidat, der macht das schon ganz gut, den nehmen wir mit ins Boot rein. Nee, wir haben nichts vorweisen können. Und dann heißt es, durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen. Wer wäscht? Gott wäscht. Wie wäscht er? Durch den Heiligen Geist erneuert er uns. Und dann heißt es, diesen Geist hat er durch Jesus Christus unseren Retter. Macht ihr gewahr, wie viele Begriffe er verwendet? Heiland Gott, Retter. Das heißt, wenn Jesus ein Retter ist und wenn er dein Retter ist, dann ist deine Ausgangsposition, ich muss gerettet werden. Ich ertrinke. Ich saufe ab. Ich brauche Rettung. In reichem Maß über uns ausgegossen. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Der Grund, warum du und ich uns um gute Werke bemühen sollen, ist einfach der. Was Jesus in deinem Leben getan hat, was Gott für dich getan hat, ist Grund genug, anders mit anderen Menschen umzugehen. Alles klar? Nochmal der Punkt, sei zu jedem guten Werk bereit. In deiner Einstellung, in deinem Handeln und in deiner Rede. Das ist keine Option, es ist ein Auftrag an dich und an mich, tatkräftig zum Wohl der Gesellschaft beizutragen und unseren Glauben praktisch vor unseren Mitmenschen auszuleben, sodass sie die Hoffnung sehen, die unser Denken, Handeln und Reden bestimmt. Wenn du dich, macht ja auch Sinn, wenn du dich so aufführst wie dein götzenanbetender Nachbar, der die AfD gewählt hat, wenn du dich so aufführst wie er oder auch annähernd so redest, dann sehen die Menschen die Hoffnung nicht. Also pass auf, was aus deinem Mund kommt. Pass auf, was du tust. Pass auf, wie du unterwegs bist. Hab Acht darauf. Sei bereit. Okay? Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist in Vers 8. Sei darauf bedacht, dich um gute Werke zu bemühen. Es heißt hier, in Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Bereitschaft ist eine Sache. Ich bin bereit, ins Fitnessstudio zu gehen. In den USA hatte ich 2 Jahre lang eine Mitgliedschaft für ein Fitnessstudio. Ich war bereit, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Bereitschaft ist eine Sache. Es tatsächlich zu tun, ist eine andere. Und so macht es Paulus so wunderbar. Er sagt, fang da oben an, aber dann lebe es hier aus. Das heißt hier, mach dir darüber Gedanken, wie du gute Werke an den Tag legen kannst. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, wie oft stehen wir morgens auf und machen uns Gedanken darüber, welche guten Werke wir heute an den Tag legen können. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist nicht der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Wenn ich aufstehe, denke ich nicht mit einem Blatt Papier und einem Stift und sage, Herr, lass uns mal nachdenken, welche guten Werke ich heute tun kann. Das ist nicht natürlich für mich. Und dennoch sagt er, wo sind in deiner Prioritätenliste in deinem Leben diese guten Werke anzusiedeln? Kommen sie in die Top 5 rein oder nicht? Du musst darauf bedacht sein, dich um gute Werke zu bemühen. Das Interessante ist, ich war jetzt 20 Jahre im Ausland und da verliert man einiges an deutscher Kultur und seiner Deutschhaftigkeit. Und wenn du dann wieder nach Deutschland zurückkehrst, dann kommt es zu einem Kulturschock. Und der Kulturschock prägt sich in unterschiedlicher Weise aus. Ich dachte, ich mache das so, wie ich es in den USA immer gewohnt war. Wenn ich meinen Müll raustrage und ich schon da bin, dann hole ich die Mülltonne von meinem Nachbarn halt auch gleich mit raus. Nee. Diese Blicke, die ich von meinen Nachbarn kriege, was machst du mit meiner Mülltonne? Ich bemühe mich um. Ich hatte letztes Jahr die glorreiche Idee. Mein Nachbar ist Mitte 70 und er hat eine ganz wackelige Leiter und er schneidet seine Hecke. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe mir gedacht, soll ich es ihm sagen? Oder soll ich es einfach tun? Ich habe mich entschlossen, es zu tun. Ich habe gewartet, bis er weg war, habe meine sichere Leiter rausgeholt, meine Maschinenheckenschere rausgeholt und habe seine Hecke auf der Straßenseite so getrimmt. Das ist so minutiös, sogar ein Deutscher würde sagen, Wahnsinn. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe mich darum bemüht, und ich habe meinem Nachbarn die Hecke geschnitten. Und ich habe mein Opfer auch noch geleistet. Weil ich nicht aufgepasst habe und meine Fingerkuppe abgeschnitten habe. Und ich musste dann auch noch ins Krankenhaus und genäht werden. Also in meinem Rechtsdenken vor Gott dachte ich, das war ein guter Tag. Ja, Herr? Und dann war es so stille beim Herrn. Dann kam ich nach Hause. Und ich hatte einen feuerroten Nachbarn, der stinksauer war, weil ich seine Hecke geschnitten habe. Dann sage ich, aber wackelige Leiter, mittlerer Alter und so, also, wollte ihnen was Gutes tun, schaut doch gut aus. Anscheinend 10 cm und 50 cm waren der Unterschied. Ich habe es ziemlich schnell festgestellt, in Deutschland sich um gute Werke zu bemühen, bedarf einiger Vorbereitung. Und darum finde ich den Titusbrief so praktisch. Sei darauf bedacht, denke drüber nach. Setze das gezielt ein. Die Frage ist, lebst du vor dich hin oder lebst du mit Intention? In Titus Kapitel 2 hat uns Paulus Anweisungen für jede Gruppe innerhalb der Kirche gegeben. Wie verhältst du dich innerhalb dieser Gruppe? Was machst du mit der Information, die du in den vergangenen Predigten zu Titus 1 und 2 gehört hast? Wie verhältst du dich außerhalb der Kirche? Bist du Salz und Licht? Machst du von den Gelegenheiten Gebrauch, über deinen Glauben zu sprechen? Untermalst du dein Zeugnis mit deiner Lebensführung? Francis von Assisi hat mal gesagt, teile deinen Glauben und wenn notwendig, benutze Worte. Das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, mal zu sagen, wie lebe ich mein Leben? Lebe ich es mit Intention? Denke ich drüber nach oder lebe ich vor mich hin? Und der christliche Glaube ist zwar prägend und ein Teil von meinem Leben, oder alles in meinem Leben ist diesem christlichen Glauben untergeordnet. Alles, was ich tue, denke und handle und sage, kommt aus meiner Liebesbeziehung zu Jesus heraus. Ist das die Intention? Oder lebst du vor dich hin? Dann die nächste Frage ist die, weckt deine Lebensführung bei anderen Menschen Hunger nach der Gnade, die Gott dir geschenkt hat? Sehen Menschen die Hoffnung, die du hast? Wenn sie es nicht sehen, wie kannst du mit ihnen darüber reden? Was ich immer, ich kann ja mit euch offen und ehrlich sein, ne? Jetzt kommt der Risikofaktor. Ich mache die Bibel zu und jetzt kommt der Risikofaktor. Dann machen wir mal ehrlich. Ich bin kein perfekter Christ. Das mag für einige neu sein, aber ich bin nach wie vor im Reifeprozess drin. Und manchmal kommt Gott bei mir mit der Brechstange ran und sagt, wir müssen ein paar Sachen umstellen. Manchmal nur mit Sanfthandschuhen. Aber manchmal müssen Brocken raus. Das ist halt so bei mir. Und ich habe 3 Kinder. Die sind in unterschiedlichen Altersstufen drin. Und die Herausforderung bei 3 Kindern ist, es sind keine normalen deutschen Kinder. Weil sie haben lateinamerikanisches Blut drinnen. Das heißt, das Blut ist immer auf einem bestimmten Siedepunkt da. Man weiß nie, was passiert. Ich habe 3 Vulkane, die ich versuche zu bändigen. Und das ist eine Herausforderung. Es sind 2 Jungs und ein Mädchen. Das ist eine Riesenherausforderung. Und ich habe mir immer gedacht, Herr, warum 3? Was hast du dir dabei gedacht? Weil ich habe es ja nicht geplant. Wir hatten es nicht geplant. Nummer 3 war Gottes Geschenk. Und ich habe mir gedacht, Herr, das ist eine Herausforderung. Weil 2, das geht ja noch. Du kannst 1:1 Verteidigung, das ist wunderbar. Bei 3, das ist Zonenverteidigung. Das heißt, du musst Rückschläge in Kauf nehmen. Ist immer so, ist wie bei Hockey. Du machst deine Linie und du hoffst aufs Beste. Und ich dachte mir, Herr, wie machen wir das? Und dann kommen Gäste zu uns nach Hause, die wissen, was ich tue vom Beruf. Und dann ist immer dann ist das Eis in unserer Ehe ganz dünn. Weil es muss ja dann alles richtig laufen. Und mein Ding ist, lass uns doch authentisch sein. Meine Frau sagt, nee. Das mit dem Authentischen kommt nach der Beziehung. Sag ich, ja, was machen wir mit den Kindern? Sollen wir die zur Oma karren und dann einfach nur Bilder herzeigen? Das ist eine Herausforderung. Aber weißt du, was toll ist? In dem ganzen Chaos, wenn du dann dieses Zeugnis kriegst, bei euch sehe ich die Liebe Jesu praktisch ausleben. Ja, wir sind nicht perfekt. Ja, es ist nicht alles im grünen Bereich. Ja, es ist nicht alle Socken sind nicht aufgeräumt, passen auch nicht immer alle zusammen. Ist okay. Aber die Leute sehen das Herz, sie sehen, wie wir mit den Kindern umgehen, sie sehen, wir sind da mittendrin und sie wissen, das ist ein Prozess. Aber dann dieses Zeugnis zu hören, aber wir sehen die Liebe Jesu, sehen die Leute die Hoffnung, die du hast. Geben sie dir das Zeugnis für dich. Wenn nicht, frag sie mal. Sieht man das in deinen Augen, dass du von der Liebe Jesu vereinnahmt worden bist? Sieht man das? Das muss sichtbar sein. Dann in Vers 9 heißt es, die törichten Streitfragen aber im Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Mit anderen Worten, das ist das, worum sich die Gesellschaft gekümmert hat. Das ist das, worum sich die Irrlehrer gekümmert haben. Das ist genau das Zeug, das ablenkt. Das ist das Zeug. Törichte Streitfragen. Dinge, die sich zwar super theologisch anhören, aber überhaupt nichts voranbringen. Er sagt, diese törichten Streitfragen aber über Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide. Das heißt, dreh dich um. Das Wort meide bedeutet, dreh dich einfach davon weg. Hast ja auch keine Zeit mehr, denn wenn du darauf bedacht bist, deinen Glauben auszuleben, hast du für sowas überhaupt keine Zeit mehr. Und dann heißt es, einen sektierischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Mit anderen Worten, als Irrlehrer hast du nur 2 Chancen in einer gesunden Gemeinde, und dann geht's zur Tür. Maximal. Weise ihn ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Also unsere Priorität ist, lebe mit Intention, bemühe dich um gute Werke, sei darauf bedacht, gute Werke zu tun. Dann hast du für sowas überhaupt keine Zeit mehr. Warum? Weil dein Glaube ja sowieso auf gesunder Lehre basiert. Also hast du für sowas überhaupt keine Zeit mehr. Dritter Punkt, den ich machen möchte, ist, lerne dich für die notwendigen Bedürfnisse, um gute Werke zu bemühen. Wenn das alles ein bisschen viel ist, dann macht mir dieser Vers Hoffnung. Weil die ersten 2 denke ich, Mensch, das ist eine Riesenarbeit vor mir. Wie kann ich das unterteilen? Ich bin so ein Strukturmensch, ich brauche da meine Listen und so weiter und so fort und es muss alles grafisch untermalt sein und so weiter und so fort. Das ist sehr überwältigend. Ich muss darauf bedacht sein, ich muss mich darüber bemühen. Und dann sagt Paulus, so ganz zum Schluss, die unseren, sind wir, sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun. Das heißt, ich kann es lernen. Und die andere Passage, die mir zu dem Vers eingefallen ist, ist, die Jünger haben Jesus beten sehen und haben festgestellt, sein Gebetsleben ist komplett anders als ihre Erfahrung. Und sie sind zu Jesus hingegangen und haben nicht gesagt, hey, gib mir mal deine Gebetszettel, sondern sie haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Und er hat sie nicht abgewiesen. Er hat sie nicht gescholten. Er hat ihnen beigebracht, wie er betet. Und genauso ist es mit diesen guten Werken. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist aber eine hohe Anforderung, kannst du es lernen. Das heißt, kling dich nicht aus dem Prozess raus, sondern lerne es. Die gute Nachricht ist, ich kann es lernen, mich für die notwendigen Bedürfnisse, um gute Werke zu bemühen. Es wird aber nicht von mir erwartet, dass ich das von heute auf morgen schaffen kann. Aber ich kann reinwachsen und besser werden. Wichtig ist hierbei, dass wir irgendwo anfangen. Ich bin so ein Typ, es sei denn, der ganze Plan ist minutiös ausgearbeitet, mache ich nicht den ersten Schritt. Und Gott sagt, nee, fang da an und wir arbeiten den Plan aus. Der beste Platz, wo du und ich anfangen können, ist auch in unserem Text zusammen innerhalb der Kirche. Ein Kommentator hat folgendes Zitat gemacht, das fand ich sehr hilfreich. Es ist nahezu unmöglich für einen Pastor oder einem Team von Pastoren bzw. Ältesten in einer großen Kirche oder auch in einer kleinen Kirche all die vielen notwendigen Bedürfnisse der Gemeinde abzudecken. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. In den USA haben wir so Statistiken für eine bestimmte Anzahl von Gemeindemitgliedern sollen so und so viele Pastoren gestellt werden. Und die unterste Zahl war in den USA laut Statistik, zwischen 100 und 150 brauchst du einen Pastor. Da kann der noch rödeln. Muss man dazu sagen, das sind eine 70-Stunden Arbeitswoche. So 100, 150. Aber überleg mal, die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder in der Gemeinde alleine abzudenken, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Geht nicht. Kann nicht. Nicht gut. Nicht auf lange Sicht. Nicht nachhaltig. Nicht tiefgreifend. Ein einzelner Mensch hat noch nicht einmal die Zeit, alles selbst zu vollbringen. Aber zum Glück haben ja die anderen Nachfolger Jesu innerhalb der Kirche Geistesgaben, natürliche Begabungen und Fähigkeiten, die der Pastor oder der Älteste selbst gar nicht hat, wodurch gute Werke vollbracht werden können und notwendige Bedürfnisse von anderen Nachfolgern Jesu abgedeckt werden können. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel zwischen dem Auftrag der Ältesten und den Leitern der Gemeinde und den einzelnen Mitgliedern. Wir sind ja eine königliche Priesterschaft, heißt es im Petrusbrief. Das heißt, wir haben einen Auftrag untereinander. Jeder von euch, wenn ihr Nachfolger Jesus seid, ihr habt bestimmte Gaben und Fähigkeiten in die Wiege gelegt bekommen, bringt ihr sie ein. Fang da mal an. Gott, wie hast du mich ausgerüstet, ausgestattet und wie möchtest du, dass ich das in meiner Gemeinde einbringe? Am besten. Wenn nun eine Kirche so unterwegs ist, dann kann sie nicht anders als Menschen von außen anzuziehen. Überleg mal, wenn es innerhalb der Kirche Streitfragen gibt, das macht keinen einladenden Eindruck, oder? Nicht unbedingt. Bist du schon mal in eine Familie, machen wir es mal praktisch, du gehst zu Freunden oder Bekannten, du wirst zum ersten Mal eingeladen und der Mann und die Frau haben einen Streit. Und du kommst als Gast da rein und ihr denkst dir, wie soll ich mich verhalten? Ja? Manchmal ist es so, bei uns, wie wir Hauskreise gehabt haben, da ist immer dieser Stressfaktor, das Haus muss sauber sein, alles muss perfekt sein und so weiter und so fort. Und bei meiner Frau und mir war die Spannung da oben. Weil ich war mehr relaxed und sie war einfach mehr involviert als ich hätte sein sollen. Es war natürlich unnötiger Stress, war meine Schuld, war mein Versagen. Aber das Tolle ist, wenn du dann reinkommst und dann musst du ja diese Atmosphäre schaffen für andere Menschen, dass sie zu Hause ankommen und sich wohlfühlen. Aber wenn da die Spannung da ist, das spürst du, das kannst du schneiden. Und das war immer die Herausforderung, wie können wir das machen? Das ist auch bei meinen Schwiegereltern oder anderen Verwandten dasselbe. Wie können wir am besten unseren Glauben nach außen tragen, dass sie die Hoffnung sehen und nachfragen? Wenn eine Kirche so unterwegs ist, dann kann ich wachsen, in meinem Glauben Erfahrung machen, Gottes Wort, die Bibel verstehen und auf mein Leben anwenden. Dort erfahre ich Hoffnung, Gnade und Barmherzigkeit. In dieser Kirche erlebe ich die Liebe Jesu, von der er selbst bezeugt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wenn wir das innerhalb der Gemeinde so hinkriegen, dann ist das wie ein Magnet für die Gesellschaft. Warum? Weil das Authentizität ist, weil das eine Liebe ist, die jemanden nicht, die jeden abholt, wo sie gerade stehen, aber dort nicht stehen lassen, nicht sein lassen, nicht bleiben lassen, sondern Liebe Jesu in meinem Leben, durch mein Leben bedeutet, ich setze alles daran, dass du Jesus erfährst, erlebst, Hoffnung hast und ihm ähnlicher wirst. Es ist eine Kirche für Alt und Jung, wo Frauen und Männer herzlich willkommen sind. Eine Kirche, in der jedermann Charakter und Integrität inmitten einer vermehrt gottlosen Gesellschaft entwickeln kann. Um so eine Gemeinde zu sein, müssen auch wir, so wie Titus, darauf achten, das, was noch fehlt bei uns, laut Vers 8, in Kapitel 1 in Ordnung zu bringen. Und Paulus schließt diesen Brief mit dem Grußwort ab: Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Ich möchte dich noch daran erinnern, du bist nicht alleine. Du bist nicht ein Einzelkämpfer. Wir brauchen einander. Wir müssen einander brauchen. Wir dürfen einander brauchen und uns gegenseitig gebrauchen lassen. Eure Ältesten brauchen Männer und Frauen, alt und jung, die ihre geistlichen Gaben, ihre Talente und Fähigkeiten einbringen. In unserem Miteinander brauchen wir Gnade, viel Gnade, denn wo Menschen sind, da menschelt's, sagt man im Bayerischen. Im Hinblick auf unsere Verantwortung und unserem Auftrag in der Gesellschaft brauchen wir Gnade. Darum möchte ich euch mit diesem Segensgruß am Ende des Titusbriefs nochmal segnen. Gnade, seine Gnade, sei mit euch allen, in diesem Auftrag, dieser hohen Anforderung, dem gesunden Glauben Hände und Füße zu geben, gerecht zu werden. Darum bitte ich Gott, dass er das bei euch immer und immer wieder an vorderster Stelle stellt. Amen.